Fruchtbar oder unfruchtbar? Segen oder Fluch? Ich möchte es heute so betiteln: Fruchtbar oder unfruchtbar? Du entscheidest, ich entscheide, wir entscheiden, fruchtbar oder unfruchtbar. Und wir werden es anschauen, wir werden merken, das bezieht sich auf alle Bereiche unseres Lebens. Fruchtbar oder unfruchtbar? Diese Entscheidung, die Grundentscheidung, wurde einmal von Gott getroffen. Und jetzt liegt es in unserer Entscheidung, was wir mit dem, was Gott gemacht hat, gesetzt hat, tun. Fruchtbarkeit ist Gottes Idee. Fruchtbarkeit ist Gottes Vorstellung von diesem Leben und dem Fortgang. Und Fruchtbarkeit ist ein Geschenk von Gott. Fruchtbarkeit ist überhaupt so die Basis, damit Leben überhaupt weitergeht. Wenn irgendwo die Kette von Fruchtbarkeit unterbrochen wird, und Unfruchtbarkeit da ist, dann gibt es kein Leben für diese Rasse, für diese Form des Lebens, für diese Art des Lebens. Es ist sehr interessant, dass die Bibel so viel über Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit, fruchtbar sein, unfruchtbar sein spricht. Also es ist enorm. Im Prinzip kann ich das und werde das auch heute Abend nur mal kurz so anstreifen, dass wir uns ein paar Aspekte so mal vor unsere Augen stellen, vor unser Gehirn stellen, vor unser Herz stellen. Fruchtbarkeit, sagt ich, ist Gottes Idee. Noch einmal, weil wenn es keine Fruchtbarkeit gäbe, wenn wir unfruchtbar wären, dann wäre unsere Existenz, unsere Rasse, unser Sein, unser Leben, überhaupt das Leben auf der Erde bedroht. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der heißt: Von Gott ist alles auf Fruchtbarkeit und Vervielfältigung und Vermehrung ausgelegt. Von Gott ist alles von seiner Seite, alles, was er machte, was er tat, ist auf Fruchtbarkeit, auf Vervielfältigung, auf Vermehrung ausgelegt. Als Gott nach dem Sündenfall Satans, ihr wisst ja, wie die Geschichte so war, ich habe ja darüber gesprochen, ansonsten gibt es meine Ausführungen im Internet darüber, dass Gott im Anfang Himmel und Erde schuf, die waren sehr gut, dann kam der Fall Luzifers, der Fall Satans, Satan sagte, ich will Gott sein, und er sagte, ich stürze Gott, und er fand von Gottes Engeln ein Drittel der Anhänger Gottes, die Engel, fand er als seine Gefolgschaft. Und sie sagten, wir stürzen Gott, und Satan, Luzifer, wird der Gott und der wahre Gott, der Schöpfer allen Lebens, wird gestürzt. Lächerlich natürlich. Gott stürzte Satan mit dem ein Drittel dieser gefallenen Engel auf die Erde, und die Erde wurde dann Tohu Wabohu. Die Erde wurde zerstört, und dann hat die Erde irgendwie, ist sie so, wir wissen es nicht genau, lange Zeit, die Wissenschaftler sagen, es sind Millionen, Milliarden von Jahren, ist die Erde so vor sich hingedümpelt, ohne Leben. Und dann, vor etwas über 6000 Jahren, kam Gott auf diese Erde, und diese Erde wurde neu wiederhergestellt. Adam und Eva kamen auf diese Erde, auf diese wiederhergestellte Erde, und weil am Anfang steht in Mose geschrieben, Gott schuf Himmel und Erde und dass sie gut war. Und dann heißt es, und die Erde, bei uns steht, und die Erde war Tohu Wabohu. Und es heißt, und die Erde wurde Tohu Wabohu, so sagt es das Hebräische. Und weil Gott schafft, alles was er schafft, ist gut. Gott schafft nie Chaos. Gott schafft kein Chaos, kein Tohu Wabohu. Das wäre ungefähr so, als wenn Mercedes sagt, Mercedes brachte sein neuestes Auto heraus und sie machten es Tohu Wabohu, absolutes Chaos und Inhaltslosigkeit. Wer würde das Auto kaufen wollen? Keiner, hätte nicht mal richtigen Schrottwert. Gott schuf Himmel und Erde, es war gut, dann kam der Fall Satans, dann diese lange Zeit, in der die Erde so vor sich im All vor sich hin dümpelte, und dann die Wiederherstellung vor etwas über 6000 Jahren. Und dann sagt, als Gott dann die Erde wiederherstellte, dann heißt es, er schuf die Tiere wieder, das ganze Gewimmel im Meer. Und immer, wenn Gott so Lebewesen schuf, dann sagt er, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Oder seid fruchtbar, füllt euch und füllt das Meer, das Wasser. Und als Gott Adam und Eva schuf, 1. Mose 1,28, sagte er, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres. Den hat er nämlich vorher gesagt, ich segne euch und seid fruchtbar und vermehrt euch. Und er sagt den Menschen, du herrsche darüber, über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle, die sich auf der Erde, und über alles Tiere, die sich auf der Erde regen, alles, was sich auf der Erde bewegt. Herrschen meint natürlich von Gott her, wenn wir es anschauen, den Grundtext, das heißt natürlich, darüber zu regieren. Später drückt Gott in einem Vers es noch treffender aus, ihr sollt das alles bewahren. Ihr sollt darauf achten, dass alles im Guten bleibt, dass alles im Richtigen, dass alles im Schönen bleibt. Fruchtbarkeit, also Gottes Idee, seine Vorstellung, sein Geschenk in diese Welt hinein. Fruchtbarkeit ist Segen von der Bibel her und Unfruchtbarkeit ist Fluch. Wir denken immer Fluch, da liegt etwas auf uns, diesem sind wir unentrinnbar. Wenn jemand sagt, Mensch, auf dem liegt ein Fluch, ich kann ja nicht anders, ich kann auch jetzt Gott nicht dienen, ich kann auch nicht Gott nachfolgen, auf mir liegt ein Fluch. Opa hat das und das gemacht, Oma hat das und das gemacht, auf mir liegt ein Fluch, ich kann nicht anders. Ich würde so gerne Gott dienen, aber auf mir liegt ein Fluch, ich kann nicht anders. Das ist nicht die biblische Vorstellung von Fluch, das ist die Erfindung von Menschen und manches Mal muss ich sagen, ganz klar auch charismatisch pfingstliches Lager, wo wir da überspitzt Dinge darstellen. Die Bibel spricht nicht in dieser Weise von Fluch. Fluch kann man einfach erklären oder Segen. Segen heißt, ich gehe meinen Weg mit Gott, gemäß seinem Wort, gemäß seinem Lebensstandard, gemäß seiner Art, gemäß dem, was er gedacht hat, was für mich gut ist. Ich sage, Gott, was du meinst, was für dich gut ist und was für mich gut ist, ich bejahe, ja, es ist für mich gut, in dem will ich leben. Das nennt die Bibel Segen. Wenn ich dann aber Gott verlasse, aus dem herausgehe und meine Wege gehe, die Wege gehe, wie der normale Mensch sie geht, wie die Gottlosigkeit ihren Weg geht, wenn ich einen Weg außerhalb des Schutzes, der Ordnungen und der Sicherheit Gottes begehe, diesen Weg außerhalb von dem, das nennt die Bibel Fluch. Und die Bibel zeigt uns auch, dass du keinen bevollmächtigten Seelsorger brauchst, der irgendwo hereingeschwebt oder hereingedüst kommt und dich jetzt befreit mit irgendeinem Hokuspokus oder einem Ritual. Sondern du selber, jeder Gläubige selber, kann aus einem Fluch heraustreten, wenn er Jesus Christus in seinem Leben hat. Und du kannst sagen, ich will nicht mehr Fluch leben, ich will Segen leben. Okay? Das ist unsere Entscheidung. Aber wir haben das so heute so, ja, und der Herr sieht, und du bist so schwach, und du bist dies. Ja, wir sind schwach, aber was sagt die Bibel? Sagt der Schwache, sage, ich bin stark, ich bin ein Held. Warum? Weil der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich kann überwinden. Ich kann Nein sagen zu dem, was verkehrt ist. Ich kann das tun. So, das ist also, Fluch ist nicht, es liegt ein Damoklesschwert, hängt über mir und ich kann nicht. Oh Jesus, ich würde ja so gerne ein Segen für dich sein. Ich kann nicht, weil meine Oma den Fluch über uns gebracht hat. Grundsätzlich, wenn wir uns zu Jesus bekehren, unser Leben ihm geben, er der Herr unseres Lebens wird. Wir werden von neuem geboren. Dann ist jeder Fluch durchbrochen. Aber aufgrund von Gewohnheit, alter Lebensgewohnheiten und Dinge der Vergangenheit oder Befürchtungen oder Wege, Spuren, die wir in unserer Seele eingraviert haben, leben wir nach der Wiedergeburt oft wieder das Alte und wir leben letztlich Verkehrtes, was die Bibel Fluch nennt. Wir leben Verkehrtes wieder auf und denken, ich bin doch von neuem geboren. Und deshalb haben wir ja auch reinigender Strom, Cleansing Classes gibt es bei in Deutschland, Cleansing Stream und so weiter, um Menschen zu zeigen, du kannst frei leben von Fluch und kannst wirklich unter Segen leben. Fruchtbarkeit ist Segen, Unfruchtbarkeit ist Fluch. Habt ihr das erstmal so, konnt ihr mir folgen? Okay. In 5. Mose 7, Vers 14 und 15 heißt es, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Und nun achte, kein Unfruchtbarer, keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Kein Unfruchtbar. Ich bin der Herr, dein Gott, ich gehöre zu dir, bei dir wird es keine Unfruchtbarkeit geben. Weder bei deinem Frauen, noch bei deinem Vieh. Gute Nachricht für Bauern, für Landwirte. Und wir sehen, wenn wir in die Bibel reinschauen, der Teufel versucht immer wieder, in das Leben von dem Volk Gottes hinein zu manipulieren, zu integrieren, wirklich zu manipulieren und zu schaden durch Unfruchtbarkeit. Wenn wir mal schauen, Abrahams Frau, was war sie? Unfruchtbar. Und was geschieht? Gott macht sie fruchtbar. Was ist mit Isaaks Frau Rebekka? Unfruchtbar. Was macht Gott? Er macht sie fruchtbar. Und du kannst die Linie weitergehen. Immer wieder siehst du, in die Linie des Volkes Gottes kommt Unfruchtbarkeit rein und Gott kommt her und sagt, ihr werdet fruchtbar sein und ihr werdet euch vermehren. So, weil Gott, man kann so sagen, Gott ist ein Gott der Fruchtbarkeit. Und beachte, ich lese es nochmal, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, also die, die das Volk Gottes, das zu Gott gehört. Kein Unfruchtbarer, also die Männer inbegriffen, keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Und der Herr, Vers 15, noch etwas Tolles. Der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Wenn du zum Volk Gottes gehörst, jede Krankheit wird er von dir abwenden. Und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern er wird sie auf alle deine Hasser bringen. Gott wird jede Krankheit von dir abwenden. 5. Mose 7, Vers 14 und 15. Vers 15 war das jetzt. Das heißt, der Feind kommt, und er kommt und torpediert dich und sagt, du wirst unfruchtbar sein. Oder der Feind kommt und torpediert dich und sagt, Krankheit wird jetzt in dein Leben kommen. Gott sagt, wenn du zu mir gehörst und du mir glaubst, dann wird der Schild des Glaubens, da sind wir im Neuen Testament, richtet den Schild des Glaubens auf, mit dem ihr alle feurigen Pfeile auslöschen könnt. Da kommt Krankheit, Symptome von Krankheit, Attacken von Krankheit. Es kommt auf mich zu und ich merke, Es kommt. Und du sagst, nein, in Jesu Namen. Was ist das? Der Schild des Glaubens. Und Gott sagt, ich wende das, was auf dich abgefeuert wurde. Ich wende es ab, zurück auf den, der es geschickt hat. 5. Mose 7, Vers 15. Ich wende es ab. Der Teufel will, dass du krank bist. Der Teufel will, dass du unfruchtbar bist in jeder Form deines Lebens, in jedem Bereich deines Lebens. Und er schießt es ab und Gott sagt, ich werde von dir, der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen. Das wird er nicht tun, sondern er wird sie auf alle deine Hasser bringen. Verstehst du, dein Schild des Glaubens, der Feind kommt und schießt Krankheit auf dich, du richtest den Schild des Glaubens auf, da steht Umleitung drauf. Umleitung und das, was der Feind geschickt hat, geht wieder zurück an ihn. Das sagt die Schrift. Das steht da geschrieben. Warum erwischt es mich dann? Können wir uns die Frage gefallen lassen, ob wir versäumt haben, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen, den Schild des Glaubens aufzurichten? Wenn ich ihm nicht glaube, wenn ich das annehme, ich kann es nicht verstehen, warum macht der Herr, wieso kommt das jetzt auf mich zu? Ich denke, der Herr ist mein Schutz. Das ist kein Glaube. Oh ja, Jesus, du bist mein Schutz. Oh ja, aber vielleicht bist du doch nicht mein Schutz. Und dann erwischt es mich. Warum? Weil ich durch meinen Verhalten zeige, ich glaube Gott nicht, ich traue es ihm nicht zu und ich nehme nicht den Schild des Glaubens, ich sage, stopp, du wirst nicht an mich herankommen. Nebenprodukt jetzt, Nebenbereich von dem, was ich heute sage. Wir gehen zur Unfruchtbarkeit. Fruchtbarkeit, also erstmal, Fruchtbarkeit ist Gottes Idee. Alles, was von Gott ist, alles auf Fruchtbarkeit, Vervielfältigung, Vermehrung ausgelegt. Jetzt wollen wir uns mal anschauen. Jesus demonstriert, wie er und der Vater mit Unfruchtbarkeit umgehen, wie sie von, über Unfruchtbarkeit denken. Wie, was denkt Jesus über Unfruchtbarkeit? Ihr könnt euch das aufschreiben. In Matthäus 21, 19, wir werden es nicht lesen. Es ist morgens, er hat Hunger, er ist unterwegs und er kommt an einen Feigenbaum. Und er will an diesem Feigenbaum, er will ein paar Feigen essen, 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, wie groß sein Hunger, sein Magen war. Auf jeden Fall hatte er Hunger, heißt es. Und er wollte Feigen essen. Und er kommt an diesen Baum und es heißt, er hatte nur Blätterwerk. Er sah aus, als wäre alles top in Ordnung, aber er suchte Frucht an diesem Feigenbaum und fand sie nicht. Und dann heißt es, und Jesus verfluchte diesen Feigenbaum. Er sagt, verflucht seist du, in Zukunft soll niemand mehr von dir was essen. Niemand, weil du bist ein unfruchtbarer Baum. Was ist, wir lesen an anderer Stelle, dass Jesus den Feigenbaum verfluchte und dann der Schreiber führt das ein bisschen aus und er sagt dann bei diesem Feigenbaum, es war aber nicht die Zeit der Feigen. Jeder Bibelleser denkt natürlich, ach, da hatte Jesus ja jetzt ein Blackout. Irgendwie hat er bei ganzen, seinem ganzen religiösen oder geistlichen Eifer, hat er verpeilt, es ist ja keine Feigenzeit. Denn so sagt der andere Schreiber, es war nicht die Zeit der Feigen. Das ist nur, wenn wir nicht wissen, wie das mit Feigenbäumen funktioniert. Also wir haben zu Hause 3. Die kannst du ganz leicht züchten. Wenn du mal in Spanien oder irgendwo im Süden unterwegs bist, dann nimmst du so einen 20, 30 Zentimeter langen Stab, bitte aber von einem fruchtbaren Baum. Dann steckst du ihn zu Hause in deine Blumenerde, in einen Pott und hältst ihn schönmäßig feucht und innerhalb kurzer Zeit wird er ausschlagen und dann kannst du ihn rauspflanzen. Unsere sind seit Jahren draußen, wir pflanzen sie nach draußen und heute haben sie sich etwas geneigt. Marita hatte sie ein bisschen hochgebunden. Feigenbaum, sie wachsen fast wie Kraut, kannst du sagen. Aber diese Feigen, der Feigenbaum hat 3-mal im Jahr Frucht. Einmal ganz am Anfang, wenn noch keine Blätter da sind, wenn der Winter vorbei ist, dann kommen so die ersten Knospen raus und das siehst du, sehe ich dann auch bei mir. Dann siehst du, kleine Feigchen sind da. Keine Blätter, nichts, aber kleine Mini-Feigen. Und die wachsen. Das sind die Vorfeigen. Dann gibt es etwas später, neuer Ansatz, das sind die Frühfeigen. Und dann gibt es zur Haupterntezeit die Spätfeigen. Dieser Feigenbaum hat dreimal hat er diese Frucht. Wenn ein Baum keine Vorfeigen hat, das heißt gleich nach dem Winter diese ersten Ansätze von kleinen Feigen, die sind noch nicht sehr saftig, nicht viel Fleisch, aber die Leute haben nicht viel Obst und Gemüse, sie sind froh, wenn sie dann irgendwie ein bisschen was zu knabbern haben. Aber wenn das fehlt, wenn dieser Baum diese Vorfeigen nicht hat, dann ist das der Beweis, dieser Baum ist unfruchtbar. Und Jesus kam entweder zur Zeit der Vorfeigen oder zur Zeit der Frühfeigen und er stellte fest, dieser Baum hat keine Frucht. Und er weiß, dann wird dieser Baum auch keine Spätfeigen. Er wird nie was Saftiges, Schönes, Herrliches, Leckeres haben. Und er sagt, verflucht seist du. Und er verflucht ihn. Und wenn ihr in der Matthäus nachschaut und an anderen Stellen, heißt es, der Baum verdorrt und stirbt auf der Stelle. Das ist Gottes Meinung über Unfruchtbarkeit. Gott sagt, Unfruchtbarkeit hat keine Lebensberechtigung in dem Sinn. Was unfruchtbar ist, kann er unfruchtbar machen. Bis hin, aber gut, das schauen wir uns später an. So, dann in Lukas 13, 6 bis 9, da sehen wir ein Beispiel, zitiere ich auch nur, könnt ihr zu Hause lesen, Lukas 13, 6 bis 9, da erzählt Jesus eine Geschichte von einem Baum, der 3 Jahre lang gehegt und gepflegt wurde und dennoch keine Frucht brachte. Die Anweisung des Besitzers, das war Gott in dem Fall, sagte, fällt den Baum, haut ihn um. Da heißt es, Also der Besitzer dieses Baumes in seinem Weingarten, er kommt und schaut den Baum an und der Baum 3 Jahre lang, ich komme, sagt er, zu dem Weingärtner, ich komme 3 Jahre lang, ich suche 3 Jahre lang Frucht. Ich finde keine Frucht an diesem Baum. Er behindert das Land. Was soll er hier stehen? Da könnte was Fruchtbares stehen. Und der Herr des Weingartens, Gott, in dem Fall, in dem Beispiel ist, Gott sagt, hau ihn ab. Er behindert nur das Land. Lösch ihn aus. Und dann kommt der Weingärtner und sagt, lass uns noch einmal, noch ein Jahr Dünger werfen. Graben und Dünger werfen. Ich will noch einmal ein Jahr versuchen, ob ich diesen Baum nicht animieren kann, dazu bringen kann, ob ich diesen Baum nicht dazu bringen kann, Frucht zu bringen. Herr, wenn er nach diesem einem Jahr, nach all der Mühe, nach all dem Aufwand, dann keine Frucht bringt, dann hau ihn ab. Dann hat er wirklich keine Lebensberechtigung mehr. Wir wollen uns eingedenk sein, dass Jesus bei all dem nicht eigentlich über Bäume spricht, sondern über Menschen. Das wollen wir so im Hinterkopf behalten. Er spricht über Menschen. Also das ist, was Jesus und Gott über Unfruchtbarkeit denken. Ich möchte jetzt erstmal in ein paar Bereiche hineingehen, in Bereiche von Fruchtbarkeit und Frucht bringen, wie sie für Gott normal sind. Also erstmal im Natürlichen, was wird auch alles Frucht genannt? Wie gesagt, ich kann das nur anschneiden. Aber zum Beispiel fruchtbar durch natürliche Fortpflanzung. Zum Beispiel wird ein Baby, ein Kind, die Frucht des Leibes genannt. Also als die Maria zu der Elisabeth kommt und sie grüßt und sagt, hallo Elisabeth. Und dann hüpft der Johannes bei der Elisabeth im Bauch, jumpt da rum. Muss sich wahrscheinlich wie Trampolin angefühlt haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der kleine Johannes hüpft im Bauch der Elisabeth rum und Elisabeth zu Maria, oh, gesegnet bist du und gesegnet sei die Frucht deines Leibes. Also, wenn wir Kinder zeugen, Kinder in die Welt setzen, dann wird das zum Beispiel die Frucht unseres Leibes genannt. Für Gott ist normal, dass jedes verheiratete Paar Kinder bekommt. 2. Mose 23, 26 heißt es, ich zitiere, keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben, noch unfruchtbar sein. Jetzt überlegt mal, Gott sagt, ihr gehört zu mir, ihr seid mein Volk und keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein, die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Das heißt, Gott sagt, ich werde darauf achten, dass du nicht so früh stirbst, dass du alt wirst. Wenn wir es, muss ich wieder einschränken, zulassen. Denn wir können uns kaputt fressen, kaputt saufen, kaputt laufen, kaputt sonst. Wir können uns schon selber irgendwie fertig machen. Ihr kennt das, wir können uns tot ärgern. Dann stirbt man ganz einfach, weil man sich so fertig macht und überhaupt keine Energie und Kraft mehr im Körper ist, Magengeschwüre bekommt und so weiter. Interessant, keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben. Das sind Dinge, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, auch als jung verheiratetes Paar, Marita und ich. Wir haben unsere wunderbare erste Tochter bekommen und dann kam das zweite Kind und das zweite Kind an Maritas Geburtstag verlor sie es. War weg, es war, wie der Arzt in der Woche davor festgestellt hatte, es war tot und es kam an ihrem Geburtstag so heraus. Ich habe es dann genommen, in eine Streichholzschachtel gesteckt, um es mitzunehmen für die ärztliche Untersuchung und so weiter. Und Marita wurde dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Und wir haben uns angefangen zu befassen damit, ist so etwas normal? Wir gehören Gott, wir vertrauen Gott, wir lieben Gott. Ist das normal? Und dann stellten wir fest, Fehlgeburt, Unfruchtbarkeit, all diese Dinge ist bei Gott überhaupt nicht normal. Die Bibel nennt es Fluch, die Bibel nennt es negativ. Die Bibel nennt es, es ist nicht gut. Und dann fingen wir an, diese Dinge zu regeln. Gott hat uns hinterher eine wunderbare zweite Tochter geschenkt. In 5. Mose 7,14, ich lese es nochmal, hatten wir erst gelesen, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird vor dir noch, wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Ich habe es schon mal bei einer anderen Gegebenheit erzählt, als wir die Gemeinde, die Freie Christengemeinde Hanau, als wir sie damals gründeten, dann gab es dort von einem unserer Gottesdienstbesucher und mit denen wir zusammen auch gearbeitet haben, der hatte Tauben. Und ich komme ja nun mal aus Paraguay und ich bin so ein Taubenfan. Also ich habe in Paraguay immer Tauben gehabt. Unser Dachboden so war immer voller Tauben. Das heißt natürlich zum gut Ansehen und zum gut Essen. Und dann hat er uns Tauben geschenkt, ich weiß nicht, 2, 3 Pärchen. Und diese Tauben, was soll ich sagen, mit der Vermehrung wurde das nichts. Irgendwie das haute nicht hin. Sie haben kaum Eier gelegt. Wenn sie Eier legten, dann gab es irgendwelche Viehzeugratten oder sonst was, wie immer, die das auf dieses Nebengebäude da auf dem Dachboden geschafft haben. Ratten schaffen das. Und sobald Futter und so rumliegt, schaffen die es sowieso. Sie haben ihre Wege. Und dann die Eier, die gelegt wurden, die wurden dann noch gefressen. Und es ist, also du hast keine Tauben. Und in dieser, das war auch in dieser Zeit damals, wo ich sagte, wo ich in der Bibel gelesen habe, Gott sagt, unter deinen Tieren, und da steht an einer Stelle auch dein Kleinvieh wird nicht unfruchtbar und unproduktiv sein. Ja, für mich ist das so, wenn Gott etwas schreibt, dann glaube ich das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Gott etwas schreibt, dann glaube ich es. Dann glaube ich es ganz einfach. Und ich bin auf den Dachboden rauf, wo die Tauben ihre Nistplätze haben, habe mich auf diesen Dachboden gestellt und ich habe erklärt, ich erkläre, dass ich zu Gott gehöre. Und ich erkläre, weil ich zu Gott gehöre und weil ich Gott diene, hier, ihr Tauben, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und ich erlaube keine Unfruchtbarkeit mehr, ich erlaube keinen Schaden mehr. Ich spreche Fruchtbarkeit und Leben und Vervielfältigung aus. Und was weiß ich, was ich noch alles in meinem Eifer gesprochen habe. Aber ich kann dir sagen, von da an hat es Tauben gepurzelt. Tauben über Tauben und es war ein unaufhaltsamer Schwung. Sogar fremde Tauben, die bis dahin, keine Ahnung, die hatten das irgendwie, fanden die unseren Platz vielleicht nicht als anflugswürdig. Selbst fremde Tauben kamen und die haben da Zwischenstationen gemacht, die haben gefressen. Manche haben gesagt, beim Erik ist so gut, wir bleiben hier. Die wussten ja nicht, dass ich sie danach aufesse und so weiter. Also auf jeden Fall, Tauben, du konntest, die Vermehrung war da, wir haben geschlachtet, ich habe geessen, neu gekauft. Es war ständig, natürlich, so schön das auch alles ist, aber ich sag's mal auf Deutsch, wo viele Tauben sind, ist auch viel Taubenscheiße und viel Mist, ne? Und irgendwann habe ich gesagt, hey, wir können das ist zu viel, das ist so viel Dreck und das, und bei dieser ganzen Vermehrung, es waren ja Schwärme von Tauben und es waren so viel, selbst die Greifvögel kamen und haben unsere Tauben gegessen, die fanden das lecker, gut genährte Täubchen. Und eines Tages habe ich gesagt, okay, wir machen Schluss, Marita, ich glaube, das ist nicht unser Ding, außerdem behindert das. Und wenn wir weg wollen und wenn wir Gemeinde bauen, irgendwie diese Tauben, das war so damals, das ist eine Behinderung. Und dann eines Tages bin ich her, Dachboden zu, ich habe sie alle geschlachtet, wir haben sie alle aufgegessen. Wie sagte der Herr zu Noah, nimm, schlachte und iss. Also das habe ich dann auch gemacht. Und wir haben sie aufgegessen. Ich will nur sagen, Fruchtbarkeit, wenn wir Gott uns zu Gottes Wort stellen, es funktioniert. Ich hatte mehr Tauben, als mir lieb waren. Es funktioniert. Es funktioniert, was Gott sagt. Und ich glaube Gott mehr als jedem Umstand. Ich glaube Gott. Er ist der Gott der Fruchtbarkeit. Er ist der Gott, der das Gute bewirkt. Kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh, auch wenn es Taubenvieh ist. Ihr Landwirte, solltest du irgendwo zuhören, geh, leg deiner Kuh die Hände auf. Es wirkt Wunder. Wisst ihr, was ich mir bei all dem denke, wenn ich sowas sage? Das habe ich mir aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. für unfruchtbare, und Marita und ich, was haben wir schon für unfruchtbare Männer und Frauen gebetet? Und innerhalb kurzer Zeit haben sie ihre Babys gekriegt. Weil Gott möchte Fruchtbarkeit. Wenn ein unfruchtbares Ehepaar, und wenn du im Internet bist und du sagst, Mensch, wir kriegen keine Kinder, wir wünschen Kinder, besuch uns doch einfach mal hier in der Gemeinde. Wir werden dir die Hände auflegen, wir werden mit dir beten und deine Frau wird schwanger werden. Du als Mann hast diese Hoffnung nicht, schwanger zu werden, aber du bist auch gefragt bei der ganzen Geschichte, natürlich, ist klar. So, also, da habe ich überlegt, für unfruchtbare Menschen zu beten, dass sie fruchtbar werden, ist kein Problem. Selbstverständlich überhaupt kein Problem. Du betest und es geschieht. Damit Gläubige Frucht bringen in ihrem Leben, wünsche ich mir manchmal, dass es genauso einfach ginge. Ich lege jemand die Hand auf und sage, von jetzt an wirst du geistlich fruchtbar sein. Fruchtbar im Leben für Gott, fruchtbar im Dienst für Gott, fruchtbar in deinem Charakter, fruchtbar in der Veränderung deines Lebens. Ich wünsche mir, eine unfruchtbare Menschen für sie zu beten, dass sie fruchtbar werden und Babys kriegen, ist die leichteste Sache auf der Welt. Aber Gläubige dazu zu bringen, Frucht zu bringen, das ist ein ganz anderes Kapitel. Und da könntest du manches Mal verzweifeln. Aber die Bibel sagt, wir dürfen nicht verzweifeln, wir sollen es nicht. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Natürliche Fruchtbarkeit, wir haben es gerade gelesen, Frucht des Leibes, Kleinvieh und. Dann spricht die Bibel von Frucht unserer Arbeit, die Frucht meiner und deiner Arbeit. Paulus sagt in Philipper 1,22, wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, also meint es ist ja im Moment auch noch, das Leben im Fleisch. Das meint nicht, dass wir fleischliche Christen sind, sondern das heißt hier, in diesem Body, in diesem Körper, weil er sagt nämlich danach, ich habe nämlich Lust, lieber abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was besser wäre, aber um euret Willen bleibe ich doch lieber hier, um euch noch etwas aufzubauen und Frucht zu bewirken. Ich hoffe, dass ich dadurch mein Hiersein beim Herrn zu sein. Also zu sterben ist für den Gläubigen immer die bessere Variante. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Für uns zu sterben ist immer die bessere Variante. Für mich zu sterben wäre die bessere Variante. Ich müsste nicht mehr predigen. Ich müsste nicht mehr Leute zu Jüngern machen. Ich müsste nicht mehr gucken, dass Leute Frucht bringen. Wenn ich sterben würde, wäre ich beim Herrn und ich hätte endlich mal Ruhe. Zum Beispiel. Man hätte seine Ruhe. Aber Paulus, er hatte diesen gleichen Gedankengang. Er sagt, für mich wäre es besser, ich wäre oben. Euretwegen ist besser, ich bin hier. Und dann sagt er, wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Er führt das dann aus und sagt, ich will durch das, was ich tue, Frucht sehen. Ich will, dass man auf meine Lehre reagiert. Ich will, dass man auf meine Predigt reagiert. Ich will Frucht sehen. Ich will sehen, wenn ich sage, lass deinen Charakter von Gott verändern, dann will ich sehen, dass Gott ihn verändert. Ich will Frucht sehen und keine Unfruchtbarkeit. Ich will in deinem Leben als Christ Frucht sehen. Dann erlebe ich Segen. Wenn ich als Leiter predige und keine Frucht im Leben von Gläubigen sehe, keine Frucht meiner Arbeit sehe, dann erlebe ich Fluch, dann sehe ich Fluch, dann ist das schrecklich, das will man nicht. Nur da jeder Mensch einen freien Willen hat, kannst du nicht hergehen und sagen, okay, von heute an beschließe ich, ihr seid alle wie ich. Wisst ihr, dass Paulus das mal gesagt hat? Ich wollte, ihr wärt wie ich. Paulus sagt, ich wollte, ihr wärt wie ich. Ja, ich weiß nicht, ob ich das genauso weit ausführen will wie er. Aber Paulus hatte diese Meinung. Ich will, dass ihr so seid wie ich. Das wäre mein Wunsch. Denn wenn ihr so wärt wie ich, dann würdet ihr vollkommen hingegeben sein. Dann würdet ihr in dem alles vergessen, was hinter euch ist. Ihr würdet alles für Dreck achten, wenn ihr so wärt wie ich. Denn das mache ich, sagt Paulus. Dann würdet ihr wirklich auf dem Weg von Vollkommenheit sein. Aber Paulus sagt, leider seid ihr nicht wie ich. Aber er sagt, ich bleibe, ich will lieber hier noch sein, will unter euch arbeiten, damit ich Frucht von meiner Arbeit sehe. Ich will sehen, hat das, was ich gepredigt, gelehrt, getan, gelebt habe, hat das bei euch irgendwie eine Resonanz hervorgebracht, sagt Paulus. Hat das hervorgebracht, dass ihr anfangt, anders zu leben, fruchtbar zu sein. Das ist der einzige Grund, sagt Paulus, warum ich noch hier bleiben will. Ich will sehen, bringt das noch Frucht, was ich tue. Na, jetzt habe ich ihn auf Standby hier gemacht. Habt gesehen, ich habe auf den Tisch gemacht und schon hat er aus alles von sich. Okay, aber er kommt wieder. So, dann sagt er in Römer 1,13, ich habe mir oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Bis jetzt bin ich verhindert worden. Warum habe ich mir vorgenommen, zu euch zu kommen? Ihr habt so tolle Grillpartys, auch eure Tauffeiern sind so wunderbar. Und das Buffet, das ihr aufbaut, den Salat und alles, was ihr bringt. Ich habe immer gedacht, Mensch, ich muss eine Reise zu euch machen, damit ich da auch mal richtig durchschlemmen kann. Oder hatte er doch eine andere Ambition? Er sagt, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Also bis dahin war er nicht in Rom gewesen. Er hört nur, in Rom sind gläubige Leute. Aber er wusste nur eins, bisher habe ich in Rom, ich bin nicht dort gewesen, also konnte aufgrund dessen, was ich gewirkt oder getan habe, konnte dort keine Frucht von meiner Seite sein. Deshalb, ich habe mir vorgenommen, ich muss nach Rom kommen, ich muss zu euch kommen, ich muss euch lehren, ich muss euch unterweisen, ich muss euch in die Dinge Gottes reinbringen. Warum? Damit am Ende meiner Tage, wenn ich einmal zu Gott gehe, ich sagen kann, auch in Rom habe ich Frucht. Wir würden sagen, habe ich mal Früchtchen. Auch in Rom habe ich Frucht. Er geht ja weiter, wenn du später liest, auch nach Spanien. Ich habe mir vorgenommen, ich werde bei euch vorbeikommen, dann reise ich weiter nach Spanien, sagt er, und so weiter. So, und war aber ein anderer Zusammenhang. In Markus 4,20 sagt Jesus von uns, du und ich, die wir unterwegs sind. Wenn du missionarisch-evangelistisch unterwegs bist, erwartest du ein Resultat? Also wenn du Flyer verteilst, dann erwartest du doch nicht im Ernst, dass jemand aufgrund dieses Flyers in die Gemeinde kommt oder Jesus in sein Leben aufnimmt. Das erwartest du doch nicht, oder? Du erwartest doch ganz einfach, dass du ein gutes Werk, ein gutes Ding getan hast. Ich habe Flyer verteilt. Und ich habe mehr Flyer verteilt als ihr alle. Okay? Nein, was erwarten wir? Dass Menschen sich bekehren. Und dann heißt es in Markus 4,20, und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Frucht bringen, indem sie Jesus aufnehmen, mit Jesus anfangen, den Weg zu gehen, in die Gemeinde Jesu zu kommen. Weil du musst wissen, jemand, der sagt, er sei bekehrt, aber er gehört zu keiner biblischen Gemeinde, er meint, er lebt alleine, ist nicht richtig bekehrt. Einen richtig Bekehrten erkennst du vor allem daran, dass er von da an anfängt, sich verbindlich in eine Gemeinde einzubringen. Wenn er das nicht tut, ist er nicht richtig bekehrt. Dann ist er ein Egoist, irgendein Selbstläufer, ein Sputnik. Die letzte Atlantis, die durchs All kreist. Mehr nicht. Zu nichts zu gebrauchen. Man fliegt in der Gegend rum. So. Also, eines 30, 60, 100-fältig. So, wir sehen aus. Ihr seid unterwegs, bei den Freunden, an der Uni, auf der Arbeit, auf dem Luisenplatz oder wo immer, in Michelstadt, auf verschiedenen Plätzen. Ihr seid dort überall. Und ihr erwartet, dass Frucht geschieht. Ihr erwartet doch Frucht, oder? Mir geht es genauso. Wenn ich in der Gemeinde lehre und Dinge tue, ich erwarte Frucht. Hast du schon mal überlegt, dass du vielleicht deshalb so uneffektiv bist oder keine Frucht erlebst, weil du selber keine Frucht bringst? Denn wenn du keine Frucht bringst, dann bist du ja unfruchtbar. Und dann kannst du auch nichts Neues produzieren. Wenn du nicht fruchtbar bist, also keine Frucht bringst, wenn du keine Frucht bringst, bist du unfruchtbar, bin ich unfruchtbar. Das heißt, da ist der Tod in der Hose, wenn du so willst. Da ist kein Leben da. Das heißt, alles, was du tust, und gehen wir mal auf das ganz Natürliche, ein unfruchtbares Ehepaar, die können sich abmühen und abstrampeln, wie sie wollen. Du kannst eins wissen, es kommt kein Baby raus. Wenn du als Gläubiger in deinem Leben nicht fruchtbar bist, kannst du dich abstrampeln, wie immer du willst. Du wirst keine Frucht erleben, weil du ein Unfruchtbarer bist. Eine Unfruchtbare. So, deshalb, Gott will, dass wir fruchtbar sind. Für Jesus ist Frucht der Beweis dafür, dass jemand ein Jesu-Jünger ist, ein Jünger Jesu ist, und dass er erwartet Frucht. Also Jesus sagt, wenn jemand Frucht bringt, beweist er damit, er ist ein Jünger Jesu. Wenn er keine Frucht bringt, dann zeigt er, dass er eigentlich kein Jünger Jesu ist. In Johannes 15, Vers 8 heißt es, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also, Gott wird verherrlicht oder Gottes Herrlichkeit wird offenbart. Wodurch wird Gott, die Herrlichkeit Gottes sichtbar? Indem wir Frucht bringen. Wisst ihr, was glänzt in der Welt? Es ist unsere Frucht. Ein Apfelbaum an sich bringt nichts viel. Nicht viel. Wenn du an einem Apfelbaum, Birnbaum oder Zwetschgenbaum vorbeifährst und du weißt, es ist Zeit der Äpfel, Birnen oder Zwetschgen und du fährst dran vorbei und du siehst nur Blätter, dann ist das wirklich nicht befriedigend, oder? Aber wenn du an einem Baum vorbeifährst und er hängt voller leckerer Äpfel. Ich bin mit Marita gestern da am Nordbahnhof rumgefahren, durch so Schleichwege, habe gesagt, guck dir das mal an. Oder was, vorgestern. Ich sag, guck dir das mal an, bist hier bestimmt noch nie gewesen. Ja? Da war ich so Pfadfinder unterwegs, natürlich auf 4 Rädern. Ja. Okay, da sind wir da rumgefahren. Und dann sage ich, guck mal, siehst du diesen Apfelbaum? Die ganzen Äste runtergebeugt, runtergeneigt. Weißt du, was dieser Baum präsentierte? Fruchtbarkeit, Leben, Genuss, Fülle. Die anderen Bäume, die sind überhaupt nicht in meinen Blickwinkel gefallen. Und Jesus sagt, wenn ihr Frucht bringt, dann sieht jeder, dass Gott euer Vater ist und dann wird Gott verherrlicht. Wenn du und ich keine Frucht bringen, dann sind wir nutzlos für diese Welt. Jesus sagt an anderer Stelle, dann ist besser, man haut dich ab, man verbrennt dich, wirft dich ins Feuer, verbrennt dich und es ist aus. Weil was nicht Frucht bringt, verherrlicht Gott nicht. Nur was Frucht bringt, verherrlicht Gott. Nur was Frucht bringt. Fruchtbarkeit, dazu sind wir berufen. So, Jesus, ich habe mal diesen Vers nochmal aus einer anderen Übersetzung hier. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Schöne Aussage, oder? Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar an unserer Frucht. Das geht auch in den geistlichen Bereich hinein, den wir uns auch noch anschauen werden. Oder er sagt er erwartet Frucht, sagte ich. In Johannes 15, 16 heißt er, warum hat Gott uns überhaupt gerettet? Was ist unsere Bestimmung? Wir sind gerettet worden. Was ist jetzt unsere Bestimmung? Ja. Aha. Ja, wenn das unsere Bestimmung ist, konnte man sich natürlich jetzt schon denken, ne? Jesus sagt in Johannes 15, 16, ihr, Herbert, du und die anderen, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt, und jetzt kommt, und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht, nicht euch hinsetzt, sondern dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Das ist eure Bestimmung. Eure Bestimmung ist, dass ihr hingeht, Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Deshalb habe ich euch gerettet. Unfruchtbar sind wir, unnütz für Gott. Denn in Johannes 15, Vers 2, was sagt Jesus denn da? Jede Rebe in mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt mein Vater weg. die schneidet er ab. Die entfernt er. Das ist wie mit dem Feigenbaum. Jesus sagte, 3 Jahre komme ich, 3 Jahre gläubig, 3 Jahre Jesus nachgefolgt, ja, getauft, der alte Mensch ist in den Tod hineinbegeben worden, ja, 3 Jahre komme ich her, 3 Jahre Christ, 3 Jahre charismatisches, ekstatisches Zungenreden, 3 Jahre Raboshandara Kalabasuta, oh, Jesus ist wunderbar und er pflegt und ernährt und erhält meine Seele, 3 Jahre, aber Gott sagt, ich sehe keine Frucht. Hau ihn ab. Hau ihn ab. Wertlos. Behindert das Land. Lass uns da jemand an diesen Posten, an diese Stelle, an diesen Platz setzen, der Frucht bringt. So. Jede Rebe in mir, die nicht Frucht bringt, nimmt mein Vater weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er. Die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Das, oh ja Gott, ich bin bestrebt, ich will Frucht bringen, ich will in das Bild Jesu, in den Charakter Jesu verwandelt werden. Ich will das, ich will das. Und da kommen wir eigentlich zu diesem Bereich, die Echtheit von Bekehrung, die Echtheit von Buße, Metanoia. Interessanterweise sagt die Bibel, die Echtheit von Buße erkennt man an guten Werken. Die Echtheit von Buße erkehrt, die Echtheit von Buße erkennt man an guten Werken, da heißt es, die der Buße würdig sind. Also würdig sind, das Wort würdig bedeutet im Griechischen axios, es bedeutet würdig, wert, passend, entsprechend, oder angemessen, bringt nun Früchte, die der Buße angemessen sind, würdig sind, die angepasst sind an die Buße. Das schlagen wir mal ruhig zusammen auf. Lukas Kapitel 3. Ich gehe mal schnell in meine Computerbibel. War schon alles da, aber ich bin gleich wieder drin, Stellenangabe, jawohl. Lukas Kapitel 3, und zwar die Verse 7 bis 14. Lass uns das mal lesen. Er besprach nun zu den Volksmengen, also zu Johannes, es kommen viele raus, zu ihm an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Und er sprach nun zu den Volksmengen, die hinauszogen, um von ihm getauft zu werden. Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Ich habe doch gedacht, was machen wir eigentlich, wenn wir taufen? Wir hatten doch gerade vor einer Woche eine Taufe. Was haben unsere Täufer gesagt? Lieber sowieso, aufgrund deines Glaubens und Bekenntnisses, zu Jesus Christus taufe ich dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein in den Tod Jesu. Lieber sowieso. Ich habe gedacht, wie nett wir sind. Weißt du, wie Johannes seine Täuflinge begrüßte, die kamen zur Taufe? Otternbrut, Schlangenbrut. Überleg mal demnächst, wir haben eine Taufe und der Täufer sagt, so du Schlangenbrut, was willst du hier im Wasser, du Schlangenbrut? Die kamen, um sich taufen zu lassen und kriegen gleich noch einen Ehrennamen. Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Hallo? Und die Volksmenge fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihm, was ist dann das, was der Buße angepasst ist? Was ist, was der Buße würdig ist? Was sollen wir denn tun? Wer 2 Unterkleider hat, teile mit dem, der keines hat. Das heißt, sei nicht mehr geldgierig. Teile mit anderen. Falsche nicht um jeden Cent deines Zehnten rum. Falsche nicht um jeden Cent deines Opfers rum. Du siehst, da wird es gebraucht, fange an zu teilen. Sei nicht so geizig. Das ist echte Buße, heißt, ich glaube nicht mehr an mein Geld, ich glaube an Jesus. Und ich glaube, dass Jesus mein Geld auch vermehren kann. Und ich glaube, dass er mein Versorger ist. Das glaube ich, oder? Wer zwei Unterteile mit dem, der keins hat. Und wer Speise hat, tue das ebenso. Dann kamen die Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Hallo, alle, die es irgendwo hören, in diesem Land, in dieser Welt, im Internet, egal auf welchem Kontinent du bist, wo immer du es hörst. Hallo, nutze die Leute nicht aus. Fordere nur das, was dir gehört. Verlang keine Wucherzinsen, das geht natürlich an die Banken, die sich ihr dickes Fell schaffen, die überall meinen, dass sie die Leute bescheißen können und vergackeiern können. Und sie selber, sie gehen umher und füllen sich ihre Säcke. Und die alte Rentnerin, die ihre letzten Sachen gespart hat, ihre letzten Kröten gespart hat, die bekommt es von den Banken gestohlen. Ja. Natürlich können die Banken singen. Alles nur geklaut. Alles ja nicht mein, das können sie schon sagen. Denn im Prinzip leben sie ein Schmarotzertum auf dem Rücken anderer Leute. Hey, nehmt das, was euch gehört. Und seid barmherzig mit denen, die Geld brauchen. Und nutzt sie nicht aus. Dann fragten ihn die Kriegsleute und sprachen, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt an und erpresst niemanden. Begnügt euch mit eurem Sold. Wenn du mit deinem Chef übereingekommen bist, auf ein Gehalt. Ihr habt eine Vereinbarung. Und dann sagst du, nach einer Woche ist mir zu wenig. Dann solltest du nicht rumstänkern und rumfalschen und sagen, was ein blöder Chef, der gibt mir zu wenig Geld. Dann sprich mit ihm. Du bist aber einen Vertrag eingegangen. Und dann sage ich zu den Chefs, hört auf, die Leute zu betrügen. Hört auf, euch der Leute zu entledigen. Die Leute, die ihr nicht auf normalem, legalen Wege loswerdet, denen ihr dann scheinheilig sogenanntes gestohlenes Geld in die Tasche schiebt. Und dann erklärt, der Mann hat's oder die Frau hat's gestohlen und auf diesem Weg entledigt ihr euch eurer Mitarbeiter. Schämen solltet ihr euch. Wenn du dich bekehrst, dann musst du Buße tun. Da muss man sich abkehren von all diesem dreckigen Leben. Da muss man sich korrigieren und nicht mehr so gottlos leben. Das ist es, was sie ihm sagt. Wenn ein Banker sich bekehrt, dann bekehrt er sich auch in seinem Portemonnaie, bis in seinen Aktienschrank und in seine Aktienanlagen hinein. Das ist eine Totalbekehrung. Wenn ein Chef sich bekehrt, dann bekehrt er sich hin bis zu dem kleinsten Mitarbeiter, den er ehrlich und aufrichtig behandelt und auch dementsprechend entlohnt. Alles andere ist Scheinheiligkeit. Das ist es, was Johannes sagt. Das ist echte Buße. Man ändert sein Leben. Nachdem ich das letzte Mal aus dem Gefängnis kam, beim letzten Mal im Gefängnis habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und dann bin ich aus dem Gefängnis gekommen. Und dann bin ich in eine Gemeinde gegangen. Weil echte Bekehrung heißt, ich gehöre zu einer Gemeinde. Wenn ich mich nicht zu einer Gemeinde hinbringe, dann bin ich nicht richtig bekehrt. Dann bin ich ein Egoist, der weiter sein Ding dreht. Oder es vielleicht noch nicht gehört hat, dass man eine Gemeinde braucht. Aber dann bin ich hingegangen und dann habe ich erklärt, überall, all das, wo ich gestohlen habe, Dinge, die Fälle, für viele Sachen war ich verurteilt worden, ins Gefängnis gekommen. Aber es gab vieles, das haben sie nie rausbekommen. Denn als ich verhört wurde, hast du natürlich nur das zugegeben, was sie dir nachweisen konnten. Alles andere hast du nicht zugegeben. Aber nun kam die Bekehrung dazwischen. Und dann habe ich mich im Gefängnis bekehrt und dann bin ich raus. Und dann bin ich zur Kripo. Und dann bin ich hingegangen zum Beamten. Ich habe gesagt, hören Sie, das sind viele Dinge. Die sind niemals auf den Tisch gekommen. All meine kriminellen Dinge, die ich getan habe. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, natürlich war dieser Beamte überfordert. Er hat mich zu seinem Chef gebracht. Dann habe ich dem Chef gesagt, ich sage, hören Sie so und so. Das ist es. Und er sagt, erzählen Sie alles, was alles hier. Ich sage, alles, an alle Fälle, alles, was Sie nicht wissen. dass ich es gewesen bin. Sie wissen nur, da war jemand. Natürlich war ich mit meinen Freunden zusammen. Ich bin ja nicht zur Krippe gegangen und habe gesagt, ich und meine Freunde, wir haben das damals gemacht. Ich ging und habe es auf mich genommen. Das ist ja klar, auch als ich kriminell war, habe ich im Team gearbeitet. Wir haben zusammengearbeitet. Da kannst du echt sagen, Teamarbeit. Ja, der eine stand Schmiere, der andere brach auf, der andere holte raus, was weiß ich, alles mögliche. Aber weißt du, ich kam raus und dann bin ich zum hingegangen, habe gesagt, so und so. Und er sagt, wissen Sie, Gefängnis soll dazu sein, dass ein Mensch sich ändert, dass er ein neues Leben anfängt. Sie haben ein neues Leben angefangen. Es ist alles ausgelöscht, es ist alles gestrichen. Gehen Sie und leben Sie nie wieder so wie früher. Ich war eingestellt, dass ich jetzt wieder ins Gefängnis komme. Wieder ins Gefängnis. Und ich bin hingegangen an diesem Tag zur Polizei. Ich habe gebibbert, ich habe gebetet, ich habe gekämpft. Und ich habe meine Seele und der Teufel und die ganze Welt, alles machte mir irgendwie klar, es ist doch vergeben durch das Blut Jesu, es ist gereinigt durch das Blut Jesu, der Herr hat dir vergeben, auch all die ungeklärten Fälle, er hat dir alles vergeben. Aber meinem Innern war, du musst das in Ordnung bringen, du musst das klären. Also bin ich hingegangen, habe ich das geklärt. Und dann bin ich hingegangen. Da bin ich hingegangen in die Kaufhäuser an Kaufhallen, da wo ich Dinge, in dem einen Laden, da habe ich meine Zahnpasta und meine Zahncreme und all so Zeug und was man so braucht als junger Mann, habe ich mir dort immer mitgenommen. Beim anderen Ding, da bin ich hergegangen, ja, da habe ich morgens meine Brötchen und meinen Schinken geholt, natürlich ohne zu bezahlen. Es lag halt immer darum. Aber als ich mich bekehrt habe, bin ich hin zu all diesen Geschäften und die hatten alle ein Problem. Manche wussten nicht, wie sie es verbuchen können. Und wie sie es verbuchen sollten. In einem Geschäft waren sie sogar genervt, dass so ein Typ überhaupt herkommt. Die Kassiererin, was soll denn das? Das haben wir ja noch nie gehabt. Was tippe ich denn jetzt in die Kasse? Ja, tippen Sie ein so und so und so und fertig. Aber dieser ehrliche Mensch nervt. Johannes sagt, echte Buße hat echte Folgen. Ja, mein junger Mann, erlebt, der sich bekehrt hat. Sagt er, weißt du, Herbert, ich habe jetzt mein Leben Jesus gegeben. Du hast mir gesagt, das Leben in Ordnung bringen. Oh, oh, sagt der Herbert, da sehe ich aber alt aus. Sagt er, ich habe eine ganze Werkstatt. Ich habe alles, Maschinen, Geräte, Bohrhammer, Flexen, Kreissägen, Tischkreis, alles, was du hast. Boah, ich habe alles. Ich habe eine voll ausgerüstete Werkstatt. Das Problem ist, Herbert, ich habe das alles in meiner Firma geklaut und es hat keiner gemerkt. Und jetzt hast du mich zu Jesus geführt. Jetzt sage ich, was, dann wird man das ja wohl irgendwie in Ordnung bringen müssen. Ja, wenn ich zu meinem Chef hingehe und der kommt hierher und guckt an, diese perfekte Werkstatt und das ist alles seins. Sag ich, richtig, alles nur geklaut, alles nur nicht meines. Doch klar, alles nur gestohlen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Aber weißt du, ja, der wird mich feuern. Ich sage, dann wäre der Chef doof. Er könnte jetzt die Chance bekommen, das erste Mal in seinem Leben einen ehrlichen Mitarbeiter zu bekommen. Also wenn der dich wirklich feuert, dann wäre er wirklich bescheuert. Wenn er dich feuert, wäre er bescheuert. Reimt sich, genau. Dann wäre der blöd, wenn der sowas macht. Aber er ist den Weg nicht durchgegangen. Hat das nicht gemacht. Der Preis war ihm zu hoch. Ich weiß nicht, was kommt. Vielleicht verliere ich meinen Job. Vielleicht zeigt man mich an. Das ewige Leben ist mir weniger wert als die zusammengeklaute Werkstatt. Versteht? Tut rechtschaffene Früchte der Buße. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Wer gelogen hat, lüge nicht mehr. Wenn jemand sich echt bekehrt, ist das Thema das 5 Grade sein lassen, ist passé. Das gibt's nicht mehr. Ein Christ kann nicht mehr 5 Grade sein lassen. Nur einer, der sich Christ nennt und nicht richtig bekehrt ist, der lässt 5 Grade sein. Aber ein Christ kann das nicht, weil er lebt in der Wahrheit. So, das ist und so weiter. Er sprach, okay, das könnt ihr alles weiter zu Hause lesen. Rechtschaffende Früchte. Würdige Früchte, also Axios, würdig, wert, passend, entsprechend der Buße. Wenn deine Buße echt ist, dann wird es auch eine echte Korrektur und Wiederherstellung bringen. Die Echtheit von Buße Der Buße erkennt man auch an einem neuen Charakter und an einem neuen Lebensstil. An einem neuen Charakter und einem neuen Lebensstil. In Römer 6,2 heißt es, jetzt aber von der Sünde freigemacht. Ist jemand hier von der Sünde freigemacht? Du an deinem Computer, bist du von der Sünde freigemacht? Oder wo immer du die Predigt hörst? Dann heb mal deine Hand, wenn du das bist und sag, ja, ich bin freigemacht. Sag es ruhig. Du sagst, ich bin alleine, das sieht doch keiner. Doch, sag's an deinem Computer, da vor deinem Laptop, wo du sitzt. Ich bin freigemacht. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht in der Heiligung. Haha. Also jetzt geht es an unser Charakter, unser Sein, an unsere Verwandlung, an unser Identischsein mit Jesus. Ich musste mir die Tage eine Predigt runterladen von einer unserer BFP-Vorträge, an dem ich nicht dabei sein konnte. Und dann stöberte ich auf der Seite dieser Gemeinde und habe so gedacht, na, mal gucken, was haben meine Kollegen für Themen, Predigtthemen. Ist ja manchmal auch interessant, wenn du schon mal auf so einer anderen Gemeindeseite bist. Und dann hatte der eine Bruder hatte ein tolles Thema, fand ich sehr gut. Fand ich so, also mich hat's angesprochen. Jesus ist anders. Du auch? Jesus ist anders. Du auch? Bist du auch anders? Jesus ist anders. Du auch? Oder bist du noch der Alte? Bist du noch derselbe? Vielleicht höre ich es dir doch mal an. Also was hat mich neugierig gemacht. Naja, wie auch immer. Jetzt habt ihr eure Frucht in der Heiligung, in der Heiligkeit. Ein Jesus-ähnlicher Charakter ist die Frucht des Geistes im Leben eines Christen. Also ein Jesus-ähnlichen Charakter. Was sagt die Bibel? Wir sollen verwandelt werden in sein Bild, richtig? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In Galater 5,22 heißt es, die Frucht des Geistes. Und Gott erwartet diese Frucht. Was sagt Jesus? Johannes 15,2, bei dem Gott die Frucht nicht findet, die nimmt mein Vater weg. Das sind keine richtig Bekehrten. Die nimmt er wieder weg. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist die Frucht des Geistes. Ich gebe euch ein paar Stellen für zu Hause zum Lesen nach, schon Epheser 5,9. Die Frucht des Lichts, wir sind ja jetzt von der Sünde freigemacht, jetzt sind wir Gottes Sklaven und wir haben jetzt unsere Frucht in der Heiligung, in einem heiligen Leben. Heilig heißt abgesondert für Gott. Wir leben nicht mehr für diese Welt, wir leben jetzt für Gott. Wir leben in dieser Welt, aber nicht mehr in den Maßstäben und Dingen dieser Welt, sondern wir leben jetzt nach Gottes Wegen. Die Frucht des Lichts, Epheser 5,9, besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Philipper 1,11, damit ihr erfüllt werdet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Jesus wirkt in uns Frucht. Und es liegt an uns, ob wir es zulassen, dass sie hervorkommt oder nicht. In dem Maß, wie wir uns mit ihm einlassen, mit ihm gehen. Hebräer 13,15, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Was ist das Opfer des Lobes? Er sagt, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das heißt, ein wirklich bekehrter Mensch, ein zu Jesus bekehrter Mensch, beginnt nach außen Zeugnis abzulegen über seinen Glauben, über seine Nachfolge an Jesus, mit Jesus. Er gibt darüber Zeugnis ab. Jesus sagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Immer wieder erlebe ich, dass Menschen sagen, Herbert, macht ihr heimliche Taufen, dass es keiner mitkriegt, dass ich getauft bin. Öfter, passiert mir öfter. Ich habe es die Tage jemand so gesagt, ich sage, das wäre so ungefähr, du gehst und heiratest im Ausland, damit niemand in Deutschland erfährt, dass du verheiratet bist und deine Frau versteckst. Wäre doch unsinnig. Aber was ist das? Wenn ich mich taufen lasse, bezeuge ich, ich habe mit dem bisherigen Leben, mit dem Leben dieser Welt abgeschlossen, jetzt lebe ich ein neues Leben. Du hast das bei deiner Taufe gesagt, sag dem Alten, Ich will jetzt fürs Internet nicht den Namen sagen, aber sagt dem Alten noch Tschüss, denn er geht jetzt ins Wasser, er wird jetzt begraben, dann kommt der Neue hervor, den Alten werdet ihr nicht mehr sehen. Du bist auferweckt worden zu einem neuen Leben in Christus. So, also, er sagt hier, die Frucht der Lippen besteht, Frucht der Lippen, also das Opfer des Lobpreises darbringen. Wir sagen Lobpreis, wir bringen Lobpreisopfer da, bam, bam, bam. Oder das Lobpreisteam heizt uns ein. Ja? Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Der Herr sagt, ich gebe dir nichts, ich nehme dir nichts, lass dich taufen. Hä? Aber bitte heimlich. Aber bitte versteckt. Das ist nicht richtig bekehrt. Das heißt, Menschen mehr gefällig sein wollen als Gott. Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist ein Opfer des Lobpreises. Ein Opfer des Lobpreises. Ich bekenne jetzt, überall wo ich bin, als ich mich bekehrt habe, im Gefängnis, in meiner Gefängniszelle, und ich hatte noch kein Glaubensgut. Ich habe Bibel gelesen, Bücher gelesen und geschaut, aber ich fing schon an, von dem, was ich wusste, wie ich wusste, bei den Rundgängen im Gefängnishof, fing ich an, meinen Mitgefangenen zu erklären, dass ich jetzt Jesus angenommen habe, dass ich jetzt Jesus gehöre, mit ihm lebe. Und meine Mitgefangenen haben gesagt, hey, du hast sie nicht alle. Manche waren auch ganz neugierig und haben gesagt, du, wie kommst du jetzt dazu? Und dann sprachen wir über die Bibel. Und wir haben abends haben wir dann telefoniert und uns auch über diese Dinge unterhalten, übers Klotelefon. Wisst ihr, Gefängnis ist ein Riesenblock. Und egal, wo immer jemand mit dem Klobesen das Wasser durchschiebt, dann ist ja eine freie Röhre. Ja, dann haben wir da gesessen. Jemand kam nur irgendwann ans Fenster, wenn er von mir was wissen wollte oder ich von ihm. Und dann kam sie ans Fenster und man nannte mich Sanchez. Man sagte, jemand, der aus Paraguay kommt, kann nicht Herbert heißen, der muss Sanchez heißen. Und dann kam sie ans Fenster. Sanchez, komm mal am Bello. Da wusste ich, Klobürste nehmen, Wasser durchschieben und Kollege ist auch irgendwo im Gebäude und hat auch Wasser durchgeschoben. Da hat man sich ein schönes Kistchen oder so neben die Kloschüssel gelegt, da hat man sich da hingesetzt und dann hat man durch diese Röhre miteinander gesprochen. Und auf einmal hast du gemerkt, Mensch, da waren andere neugierig, da war nicht nur Sanchez ans Klo gekommen, sondern auch noch andere. Und auf einmal mischten sich andere im Gespräch ein und es war eine tolle Telefonie. Vor allem, ich muss dir sagen, coole Flatrate. Hat nichts gekostet, nicht mal eine Grundgebühr. War im Preis inbegriffen. Und da haben wir gesprochen. Ich habe von Jesus gesprochen. Warum? Weil ich bekehrt war. Weil ich mich bekehrt habe zu Jesus. Weil ich sagte, das ist jetzt mein Herr. Und ich hatte keinen Pastor, ich hatte keinen Cleansing-Teamleiter bei mir, ich hatte keinen Seelsorger bei mir. Ich hockte da in meiner Zelle und ich hatte das Einzige, was ich noch hatte, war ein Pfarrer. Und der glaubte nicht an Gott. Und er meinte, mein Glaube wird sich schon widerlegen. Das wird sich schon beruhigen. Und dann war ich da, alleine, mit Jesus. Aber Jesus erfüllte mein Herz. Und ich fing an, über Jesus zu reden. Das war Lobpreis. Jeden Tag Lobpreis, durch die Kloschüssel oder draußen. Jeden Tag Lobpreis. Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn du dich bekehrst, bleibst du nicht mehr der Alte. Wenn du nach deiner Bekehrung der Alte bleibst, dann bist du nicht bekehrt. Wiederhole. Wenn du dich bekehrst, bleibst du nicht der Alte. Wenn du der Alte bleibst nach deiner Bekehrung, dann bist du nicht bekehrt. Dann hast du nur ein Ritual irgendwo vollzogen oder eine Gefälligkeit erfüllt oder wie auch immer. Okay, noch ein Vers. Jakobus 3,18. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wie wird Frucht der Gerechtigkeit in mir, wie kommen Früchte der Gerechtigkeit in mir auf? Wie wachsen die Früchte der Gerechtigkeit in mir? Er sagt, indem ich hergehe und Frieden stifte. Da, wo Unfrieden ist, wo Unruhe ist, wo Streit ist, wo Zank ist, ich stifte Frieden. Und die Frucht der Gerechtigkeit wird in mir richtig zur Reife kommen. Ich komme ins Finale, das sage ich in der Regel eine halbe Stunde vorher. Wird heute nicht so sein. Hoffe ich. Das muss ich danach jetzt Buße tun. Sechstens, wie der Baum, so die Frucht. Wie der Baum, so die Frucht. Es ist nicht schwer zu erkennen, wenn wir uns die Bibel anschauen, dass Frucht für Gott enorm wichtig ist und Fruchtbringen für Gott normal ist. Und dass in seinem Reich nur etwas besteht, was Frucht bringt. Und die Frucht passt immer zum Baum, der die Frucht hervorbringt. Jesus sagt in Matthäus 7, 16 bis 17, von Dornengestrüpp lassen sich keine Weintrauben pflücken. Logisch, oder? Von Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Also Jesus sagt, der Mensch bringt hervor, bringt die Frucht hervor, die seinem Wesen, seinen Taten entspricht. Das heißt, ich kann nur die Frucht hervorbringen im Leben, die meinem Wesen bzw. meiner Existenz, so wie ich bin, entspreche. Lass mich einfach sagen, weltliche Gesinnung wird immer weltliche Frucht und weltliche Werke hervorbringen. Also das heißt, diesseits bezogene irdische Gesinnung wird immer diese Frucht hervorbringen. Oder fleischliche Gesinnung wird immer fleischliche Werke, fleischliche Frucht hervorbringen. Versteht ihr? Wenn ich als Baum, ich Herbert, bin fleischlich, dann wird das, was ich produziere, als Frucht hervorbringe, fleischlich sein. Wenn ich eine ungöttliche, weltliche, diesseits bezogene Einstellung habe, Gesinnung habe, dann wird das, was ich produziere, diesseitig, irdisch, weltlich, vergänglich sein. Es wird keinen Bestand haben. Aber, das andere ist genauso wahr, geistliche Gesinnung bringt geistliche Frucht, geistliche Taten und einen geistlichen Lebensstil hervor. Und das ist ein Prozess des Werdens, des Verwandelns. Aber wenn ich mich entscheide, eine geistliche Gesinnung zu haben und diese geistliche Gesinnung jetzt auch lebe, dann wird geistliche Frucht, geistlicher Lebensstil und geistliche Taten in meinem Leben zu sein sein. Und egal, welche Art Baum du oder ich sind, selbst wenn wir ein Kaktus sind, und wir erklären, wir sind ein himmlisch süßer, lieblicher Farn. Und du bist überzeugt, du bist so ein sanfter Farn. Alle, die dich beobachten, die sehen nur eins, du bist ein Kaktus. Nur du alleine, du denkst, du bist ein lieblicher Farn. Verstehst du? Weil jemand, der fleischlich gesinnt ist, hat auch keine klare Sicht. Der denkt, ich bin ganz richtig. Und du denkst so, du sagst so, boah, wie toll ich bin. Ich bin so ein tolles Bäumchen mit so tollen Früchtchen. Und ich immer sage, ich sehe kein Bäumchen, ich sehe kein Früchtchen, ich sehe nur Stacheln und Disteln und Dornen. Wir sehen das manchmal gar nicht. Weil nämlich fleischlich sein, weltlich sein, diesseits orientiert sein, verblendet, sagt die Bibel, die Sinne. Weil wenn wir diese Einstellung haben, fleischlich gesinnt sein, weltlich gesinnt sein, diesseits gesinnt sein, dann kommen wir, Epheserbrief, unter dämonische, teuflische Verblendung, so dass wir nicht klar sehen, wer wir wirklich sind. Und dann braucht es manchmal jemand, der sagt, du bist ein Farn, nein, du bist ein Kaktus. Merkst du denn nicht, dass ich eine wunderbare, herrliche Bananenpflanze bin? Nein, du siehst aus wie ein dürrer Strauch in der Wüste, Jeremia 17. Ich sehe keine Bananen, ich sehe nur Wüste und Strauch. Man sieht, oder sage ich mal so, geistliche Menschen sehen, ob du Frucht bringst oder nicht. Geistliche Menschen sehen, ob ich Frucht bringe oder nicht. Geistliche Menschen sehen das. Diesseits bezogene Menschen, sag mal, wenn du weltlich diesseits bezogen bist und du denkst, du bist dieser wunderbare Farn und dann erklärst du einem weltlichen diesseits bezogenen Menschen, dass du ein wunderbarer Farn bist, dann glaubt er dir das, weil der nämlich genauso blind ist wie du. Und dann erklärst du es dem nächsten Blinden, der sagt auch, ein wunderbarer Farn. Jeder Geistliche sieht, das ist ein Kaktus. Aber die ganzen Blinden sagen, wir sind die herrliche Farngemeinschaft. So, deshalb müssen wir uns im Spiegel des Wortes Gottes und im Spiegel des Heiligen Geistes beleuchten und anschauen lassen. Wisst ihr, noch einmal, geistliche, oder lass mich noch einen Vers zitieren. Da heißt es, fleischlich gesinnt sein, sagt die Bibel, ist tot. Richtig? Steht das auch in eurer Bibel? Fleischlich gesinnt sein ist tot. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Überfluss. Kann das sein, dass deshalb kein Leben an Überfluss, Leben und Überfluss an Fruchtbarkeit und göttlicher Kraft in unserem Leben ist, weil wir nicht geistlich, sondern fleischlich gesonnen sind? Denn fleischlich gesinnt, diesseits gesonnen sein, bringt immer Tod. Bringt keine Frucht, ist immer tot. Woran sieht man das? Auch Galater 5, die Werke des Fleisches. Zorn, Zwietracht, Neid, Unmoral, Sex vor der Ehe, Zügellosigkeit. Dann weißt du, da ist jemand diesseits orientiert, fleischlich orientiert, nicht geistlich. Weißt du, so jemand ist dann auch eigentlich nicht richtig bekehrt. Denn, was sagt Paulus? Uns fliehe die Begierden. Fliehe das, was dich umbringen will. Flieh das, was dich fertig machen will. Flieh zu Gott und schütze dich bei ihm. Also, ob wir weltliche, fleischliche, geistliche Sinnung haben, es wird immer sichtbar. Letzten Endes entscheidet der Baum über die Frucht. Deshalb, ich habe das Thema heute, fruchtbar oder unfruchtbar, du entscheidest. Das wird auch bei dem heute so bleiben. Ich habe als zweites Unterthema, wie der Baum, so die Frucht. Welcher Art ein Baum ist, in der Art wird er Frucht hervorbringen. Letzten Endes entscheidet der Baum über die Frucht. So wie der Baum ist, gemäß seiner Qualität und Kapazität, so wird die Frucht des Baumes ausfallen. Wir sollten nicht, das ist wichtig, wir sollten nicht versuchen, gute Frucht zu produzieren. Es nützt nichts, dass wir ein Kaktus sind und ein Aushängeschild dran machen, ich bin ein Birnbaum. Wir sollten nicht versuchen, gute Frucht zu produzieren. Wir sollten bemüht sein, ein guter Baum zu sein. Hallo? Ein guter Baum. Ich will nicht was präsentieren, darstellen, ein Schild haben, ich bin Banane, ich bin Apfel, ich bin Birne, ich bin Pflaume, ich bin das, ich bin... Nein, sondern ich will ein guter, gesunder, in Gott verwurzelter Baum sein. Ein in Gott verwurzelter Baum. Und wenn wir in Gott verwurzelt sind, dann werden wir die richtige Frucht zur richtigen Zeit bringen. Richtig? Dann werden wir wachsen, wir werden unsere Wachstumszeit haben, wir werden unsere Blütezeit haben. Dann werden wir haben, wo die Fruchtansätze kommen. Wir werden die Zeit haben, wo die Frucht reift. Und wir werden die Zeit haben, wo die Frucht geerntet wird. Aber wo dann, wo ein Baum wächst und im Guten steht, im guten Ackerboden steht, wenn der Baum da steht und er fängt an zu wachsen und zu blühen und er ist bemüht oder bestrebt, Frucht zu bringen, er will wachsen und er will gemäß seiner Bestimmung in diesem Leben seinen Platz einnehmen. Dann sagt Jesus, wird mein Vater kommen und dann wird er diesen Baum reinigen, diese Pflanze reinigen, wird sagen, das hindert für Frucht. Dann übernimmt der Vater selber bei diesen Menschen die Arbeit und sagt, ich reinige dich, ich heilige dich, ich pflege dich, ich dünge um dich, ich grabe um dich, ich bewässere dich. Warum, sagt Gott, ich sehe, du willst gerne Frucht bringen. Deshalb werde ich alles tun, damit du viel Frucht bringst. Also wir sollten eigentlich darum bemüht sein, einfach nur ein guter Baum zu sein. In Gott verwurzelt zu sein und nicht mal in dieser Welt verwurzelt und nicht mal bei Gott, mal dort, mal hier, sondern bei Gott, in Gott verwurzelt und gegründet zu sein. Jede Rebe in mir, die in mir bleibt, sagt Jesus Johannes 15, jede Rebe in mir, er sagt, wir sind die Reben, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Jede Rebe in mir, die mit mir verankert, verwurzelt sind und bleiben, jede Rebe in mir, die bringt viel, viel Frucht. Da steht nichts von Strampeln, von Würgen, von Hängen, von Kraxeln und ich hänge gerade noch so auf der Latte. Nein, sie bringt viel Frucht, es wächst. Der bringt ganz, wir sollten also bemüht sein, ein guter Baum zu sein und nicht irgendwas zu produzieren. Ein guter Baum bringt ganz natürlich und von selbst gute Früchte hervor. Ein guter Baum bringt ganz natürlich und ganz von selbst gute Früchte hervor. Grundsätzlich gilt, was Jesus sagte, in Bezug auf uns alle, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn jemand ständig ausrastet, ständig überall rumvorwirkt, ein gottloses Leben führt, dann siehst du die Frucht. Fleischliches Leben, ungöttliches Leben, das siehst du dann. Ich spreche nicht von Perfektionismus. Ich spreche von dieser Bereitschaft, ich will ein gutes, edles Gewächs sein in Gottes Reich. Wie sagt Gott in Jeremia, ich hatte dich gepflanzt zu einer wunderbaren, herrlichen Edelrebe. Und auf einmal hast du dich entartet und bist ein wilder Weinstrauch geworden, der sauer ist und der nicht zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Auch da, Verwandlung ins Negative ist möglich. Der Schluss, wir entscheiden, du und ich, wir entscheiden uns für Segen oder Fluch. Wir entscheiden uns für fruchtbar oder unfruchtbar. Das heißt, die Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch mit ihren gesamten Lüsten und Begierden gekreuzigt. Steht das in deiner Bibel? Die aber Christus angehören, denn ich habe mit dem alten Leben nichts mehr zu tun. Es ist vorbei. Echte Bekehrung sagt, es ist vorbei. Das war mein Einst, jetzt lebe ich mit Jesus. Der Alte ist bei der Taufe beerdigt worden. Der Neue steht auf, seinem Leben in Christus. Und Gott sagt, 5. Mose 11, 26, ich siehe, ich lege euch heute Segen oder Fluch vor. Entscheidet ihr, in welche Richtung ihr gehen wollt. Gott zwingt niemals einen Menschen, und das lege ich sehr Wert drauf, auch für meine Leiter, Hauszellleiter, Seelsorgeleiter, Cleansingleiter oder wer auch immer. Wenn jemand gottlos leben will, dann lasst ihn gottlos leben. Denn die Bibel zeigt, wenn jemand gottlos leben will und du gehst und versuchst immer wieder zu intervenieren und zu sagen, komm und mach und tu, du solltest nicht. Die Bibel sagt, dann wird er gegen dich wenden und er wird anfangen, dich fertig zu machen. Wenn jemand gottlos leben will, lass ihn gottlos leben. Denn seine Gottlosigkeit wird ihn in die Hölle bringen. Vielleicht aber vorher, wenn er Glück hat, auch noch zu rechtzeitiger Buße. Und Gott sagt noch etwas, und das ist der letzte Vers, 5. Mose 30, 19. Ich rufe heute den Himmel und die Erde, Gott, ne? Typisch Gott, sage ich immer. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt. Ich habe dir vorgelegt den Segen und den Fluch. Jetzt sage ich dir, wähle das Leben, damit du lebst und damit du und deine Nachkommen leben. Ich habe dir vorgelegt, du kannst dich entscheiden für Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit. Du kannst dich entscheiden für Fluch oder für Segen. Du kannst dich entscheiden für Tod oder für Leben. Gott sagt, ich habe es dir alles erklärt. Du hast einen Kopf. Wir haben den Geist der Besonnenheit bekommen, sagt der Timotheusbrief. Der Besonnenheit, das heißt, wir haben genauso eine gesunde Vernunftsüberlegung bekommen bei unserer Wiedergeburt und als wir Gottes Geist empfingen, wie der Heilige Geist hat. Wir haben nämlich diesen selben Gesinnung. Du kannst überlegen, ist das, was ich lebe, Fluch, Tod, Unfruchtbarkeit? Dann kannst du sagen, ich entscheide mich heute, Gott hat mir die Wahl gegeben, ich entscheide mich heute für Leben, für Segen, für Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit im Dienst, Fruchtbarkeit im Zeugnis, Fruchtbarkeit in der Hingabe, Fruchtbarkeit in allen Bereichen meines Lebens, Fruchtbarkeit in meiner Treue, Fruchtbarkeit in meiner Liebe zu den anderen. Überall, ich will Frucht bringen. Interessanterweise, das wäre ein Thema fast unerschöpflich, worin wir eigentlich in allen Bereichen unseres Lebens, in allen Eigenschaften, die unser Leben betreffen, immer wieder, Gott sagt, das ist Frucht. Das ist Frucht oder nicht Frucht. Wir entscheiden. Fruchtbar oder unfruchtbar. Du und ich, wir entscheiden das. Fruchtbar oder unfruchtbar. Du und ich, wir entscheiden das. Und ich sage mit Gott, so wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. So wähle das Leben, damit du fruchtbar bist, du und deine Nachkommen. So wähle das Leben, dass du lebst. So wähle das Leben. So wähle den Segen, dass du lebst. Wähle nicht Fluch, wähle das Leben. Amen.